Die christliche Vergebung hat drei Dimensionen. Die erste Dimension ist die vertikale, die Vergebung, die Gott uns schenkt. Die zweite ist die innere Vergebung, wo wir jedem Mensch gewähren, der an uns schuldig geworden ist. Und die dritte ist die horizontale, die äußere Vergebung, die Versöhnung, wo es darum geht, dass wir uns bemühen, dass auch wieder Versöhnung passieren darf. Bereitschaft zur Versöhnung. Martin Luther King hat Folgendes gesagt: Wir können niemals sagen, ich werde vergeben, aber will nichts mehr mit dir zu tun haben. Vergebung bedeutet Versöhnung und Wiederannäherung. Letzte Woche ist im Livestream, letzten Sonntag, sehr eine gute und spannende Frage gestellt worden. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, schriftlich im Chat. Ich wurde als Kind sehr verletzt, doch alle sind gestorben. Wie kann ich ihnen vergeben? Sehr gute Frage. Und es ist mir enorm wichtig, dass wir in so Fragen auch eine Klarheit bekommen. Wir können und sollen jeder Person vergeben, die an uns schuldig geworden ist. Immer. Gras drüber wachsen lassen ist keine Option und verhebt nicht. Innere Vergebung braucht keine Reaktion von dem, der an mir schuldig geworden ist. Weder Reue noch Einsicht, weder Wiedergutmachung noch Beteuerung, dass es nie wieder vorkommt. Die innere Vergebung ist das Versprechen, dass ich die Sache gegenüber einem anderen nicht mehr aufwärmen tue, außer es geht um einen Versöhnungsprozess, dass ich es gegenüber anderen nicht mehr anspreche und dass ich in mir selber nicht ständig wieder wachrufe. Stephanus, ein Mann von der Bibel, Apostelgeschichte 7, hat mal den Satz gesagt: Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Es war eine schwierige Situation, weil die Täter haben überhaupt keine Reue gezeigt. Sie haben ihn nämlich gesteinigt und dort, währenddem er das gesagt hat. Und dort dennoch hat Stephanus ihnen vergeben. Vergebung als innere Einstellung kann immer geschehen. Auch ohne Versöhnung. Aber Versöhnung kann nicht geschehen, wenn nicht innere Vergebung vorausgegangen ist. Nochmal. Innere Vergebung kann immer geschehen, auch wenn es nachher nicht zur Versöhnung kommt. Aber Versöhnung kann nie geschehen, wenn nicht innere Vergebung vorausgeht. Weil die innere Vergebung verändert die Haltung von unserem Herz, vom Wunsch, den Täter Schmerz fühlen zu lassen, zum Wunsch vom Wohl vom anderen. Das ist das, was die innere Vergebung macht. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Ich habe das letzten Sonntag sehr stark betont. Und manchmal geht es darum, da bin ich ja noch erwähnt, das ist erwähnt worden, mir noch bei einer Rückmeldung, geht es darum, um den Schmerz, das Leid, das man sich auf sich nimmt, auch ans Kreuz zu bringen. Auch das ist ein Teil von dem Versöhnungsprozess oder Vergebungsprozess. Und ich möchte dazu einfach sagen, ich kann in diesen drei Predigten nicht alles sagen, was wichtig ist zu dem Thema. Einfach, aber ich mache noch einen guten Hinweis für die, die noch ein bisschen mehr wissen möchten. Innere Vergebung verändert mein Herz. Die Frage ist heute etwas ganz praktisch. Vielleicht bei den anderen fast zu praktisch. Wann ist Konfrontation oder Versöhnung notwendig? Wann braucht es? Nach der inneren Vergebung auch noch die äußere Vergebung. Lukas 17, Vers 3, dort steht in der Hoffnung für alle: Nehmt euch also in Acht. Das ist so ein wichtiger Satz, den man wahrscheinlich in den meisten Fällen überlässt. Hey, prüf immer dein eigenes Herz. Bist im Kontakt mit deinem Herz, wenn du einen Versöhnungsprozess angehst. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm. Das Wort zurechtweisen hat etwas mit Konfrontation zu tun. Das ist Konfrontation drin. Also, müssen wir jedes Mal den anderen konfrontieren und zurechtweisen, wenn uns Unrecht geschehen ist. Wenn wir das jedes Mal tun. Es gibt einen anderen Vers, wo noch etwas anderes aussagt, 1. Petrus 4,8, wo es heisst, die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe deckt viele Sünden zu. So wie nicht jeder Schnupfen medikamentös muss behandelt werden, mit irgendeinem Mittel, Prätuval oder wie die auch alle heissen. So muss auch auf der Beziehungsebene nicht jedes kleinste Detail besprochen werden. Es verkompliziert die Beziehung ungemein, wenn jede Unsensibilität und jedes kleine Unrecht, das passiert ist, zum Thema gemacht werden muss. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Edith Stein hat im letzten Jahrhundert Folgendes gesagt. Schiffe stranden an Felsen, menschliche Beziehungen oft schon an Kieselsteinen. Und es gibt Kieselsteine, wo man einfach darf vergeben, wo man nicht muss in einen Versöhnungsprozess hineingehen. Aber, ein dickes Aber, die gleiche Liebe, die viele Sünden zudeckt, ist auch bereit zum Konfrontieren, wenn es dran ist. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, einfach die innere Vergehung. Ein wahnsinnig Mühe, um einen Versöhnungsprozess mit dem anderen anzugehen. Andere haben leichter, mit dem anderen die Sache zu besprechen, als das innere Vergebung gewährt. Aber der Satz ist schon ganz wichtig. Die gleiche Liebe, die göttliche Liebe, die ist auch bereit, den anderen zu konfrontieren, dem meine Liebe gilt. Angst vor Konfrontation, hinter dem steckt oft ein egoistisches Verlangen, nachdem ich will geliebt werden. Also, es gehört dazu der Liebe. Und unter zwei Bedingungen, glaube ich, ist es wichtig, dass man einander zurechthelfen. Zwei Bedingungen. Die erste, wenn die Sache ernst genug ist, um eine Beziehung abzukühlen oder abzubrechen. Jesus sagt, dass es immer darum geht, wenn man den anderen konfrontiert oder zurechtweisen, geht es immer darum, den Nächsten zu gewinnen und die Gemeinschaft zu retten. Das ist das Mindset dahinter. Den anderen gewinnen und die Gemeinschaft retten. Das ist das Mindset hinter dem Konfrontieren, hinter dem Zurechthelfen. Das Zweite ist, wenn das schuldhafte Verhalten Teil von einem Verhaltensmuster ist, wo der andere ernsthaft drin gefangen ist und sich selber und andere schadet. In das hinein würden auch Missbrauchssituationen fallen. Dort möchte ich aber nicht, kann ich nicht im Rahmen dieser Predigt weiter darauf eingehen. Wie sollen wir denn konfrontieren? Galater 6, Vers 1 gibt uns einen wunderbaren Einblick, was wichtig ist. Ich lese euch das vor. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut. Liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und jetzt kommt es wieder. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Bleib im Kontakt mit dem eigenen Herz. Prüf's. Weißt du, dein Motiv? Weil oft stören uns mit dem anderen genau die Sachen, wo man selber gerne drüber strauchelt. Darum prüf dein Herz, ob du nicht in der gleichen Gefahr bist, wie du da, wo dir beim anderen jetzt dich so brutal stört. Aber wenn es ums Wachstum, wenn es uns ums Wachstum vom anderen geht, wenn innere Vergebung passiert ist, wenn es uns ums Wachstum vom anderen geht, dann werden wir liebevoll, behutsam und in aller Bescheidenheit den Prozess angehen. Aber wir werden den angehen, weil wir von der Liebe getrieben sind. Ich habe zu dieser Predigtreihe ein Buch gelesen. Vom Tim Keller, dem New Yorker Pastor, ein hervorragender Pastor, hervorragende Bücher, hervorragende Predigten zum Thema Vergebung. Und ich möchte das hier einfach empfehlen. Es hat drei da hinten im Gestell, im Büchergestell. Übrigens auch die Autobiografie, die ich letzten Sonntag erwähnt habe, ist auch wieder da. Und wenn du noch mehr möchtest wissen zu dem Thema, und da, wo ich jetzt gerade die Punkte, die ich jetzt gerade sage, sind 1 zu 1 aus dem Buch, und ich gebe es zu. Ein Buch hat mich sehr geprägt und hat mir sehr geholfen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist sehr umfassend. Es hat eben auch zum Beispiel ein Kapitel zum Thema Missbrauch. Es hat ein Kapitel, oder zum Beispiel nimmt es das Thema sich selber vergeben. Braucht es das? Braucht es das nicht? Wäre ich gerne darauf eingegangen, aber ich komme nicht mehr dazu. Und die Punkte, die ich jetzt sage, das sind Punkte, die ich aus dem Buch habe. Wann ist es dran, um den anderen zu konfrontieren und zurechthelfen? Wenn ich die Augen verdrehe und denke, du Idiot, du kriegst eh das nicht in die Reihe, auf die Reihe. Wenn ich höre, dass der andere ein Problem hat und empfinde Genugtuung. Ich ärgere mich über fast alles, was der andere tut. Ich fühle mich in der Beziehung zunehmend unwohl. Ich fange an, den anderen zu meiden. Ich habe die Möglichkeit, negative Informationen über die betreffende Person weiterzugeben und geniesse es. Wir reden kaum mehr miteinander. Die Spannung ist so offensichtlich, dass es auch anderen nicht verborgen bleibt. Wenn einer von diesen Punkten zutrifft, dann glaube ich, ist es dran, das Herz in die Hand nehmen und den Prozess anzugehen. In aller Liebe, in aller Bescheidenheit, in aller Demut. Wie geht Versöhnung? Ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich selber gespannt war auf die Predigt. Dass ich Pastor bin und vielleicht oft nicht ganz mir so im Klaren bin, wie geht man denn zum Versöhnungsprozess auf eine gute Art an? Eins muss uns klar sein. Zuerst einmal, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Manche glauben, dass eine Versöhnung erst stattgefunden hat, wenn das vollste Vertrauen wieder da ist. Wenn wir einander wieder vollständig vertrauen können. Aber die horizontale Vergebung tut alles, um das Vertrauen wieder herzustellen. Wie schnell und in welchem Ausmaß, dass das möglich ist, hängt halt auch davon ab, wie gravierend das Unrecht war, was passiert ist. Aber jemandem nicht mehr so zu vertrauen, wie es früher einmal war, bedeutet nicht, dass man eine unversöhnte Beziehung hat. Jemandem nicht mehr so vertrauen, wie es einmal war, bedeutet nicht, dass man eine unversöhnte Beziehung hat. Es braucht Zeit. Es hat mal jemand gesagt, Versöhnung ist wie eine Kläranlage. Das Wasser geht von einem Becken zum anderen und wird ein bisschen sauberer. Mit der Zeit ist es hoffentlich wieder, kann man sie wieder am Trinkwasser zufügen. Es ist super, es ist wieder gut. Aber nicht immer klingt es ganz. Aber es lohnt sich, den Prozess anzugehen. Und es gibt zwei Texte, die uns auf dem Weg von der Versöhnung leiten möchten. Ich lese die zwei Texte mal zuerst vor. Der erste ist aus dem Matthäus 5, Verse 23 und 24. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst eure Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott eure Opfer dar. Ist die Situation, wenn ich einem anderen Mensch schuldig geworden bin. Wenn mir einfällt, dass jemand etwas gegen mich hat, wenn ich schuldig geworden bin beim anderen. Der nächste Text ist aus Matthäus 18, Zurechtweisung des Bruders, ist die Überschrift. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, und das ist so wichtig bei dem Text. Viele nehmen den Text für etwas Falsches. Es geht darum, um zwischenmenschliche Beziehung, wo die Liebe gestört ist. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Gewonnen, es geht immer um Gewinnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt, oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Ich glaube, man kann die einzeln betrachten und sagen, einmal geht es darum, wenn ich schuldig geworden bin und beim anderen, wenn der andere schuldig geworden ist. Aber man kann die zwei Texte noch zusammennehmen und zwei Schritte ableiten in einem normalen Versöhnungsprozess. Weil es ist selten so, dass nur eine Partei alle Schuld trägt. Meistens hat der andere schon schuldiger als ich. Selbst schon. Aber am besten klingt der Versöhnungsprozess, wenn beide Seiten das Fehlverhalten eingesehen und vergeben. Wenn beide Parteien eigenes Unrecht zugeben und das Unrecht vom anderen aufzeigen. Schritt 1 ist darum, in dem Versöhnungsprozess alles zu benennen, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Ich habe schon gesagt, aber wenn ich denke, ich bin vielleicht nur 5% schuld. Gell, das ist immer so. Selber hat man immer gedacht, man hat einen kleinen Anteil. Manchmal ist es spannend, wenn man von zwei Seiten hört, wie sie einen Konflikt erleben, oder? Völlig verschieden. Aber gehen wir davon aus, wir sind nur 5% schuld. Das ist immer eine gute Zahl. Aber dann geht es darum, um diese 5% die Sachen zu benennen, wo ich schuldig geworden bin. Die Sachen zu benennen. Mal aufschreiben, im Gebet von Gott fragen, wo bin ich schuldig geworden an dieser Partei? Warum funktioniert unsere Beziehung nicht mehr? Die Fehler, das Fehlverhalten eingesehen und benennen. Und dann den anderen zu bitten, die Liste zu ergänzen mit dem, was er glaubt, dass ich dazu beitragen habe, dass die Beziehung gescheitert ist. Hören. Kritik anhören. So spezifisch wie möglich erfassen, um was geht es? Sich davon hüten, schnell in eine Verteidigungsposition hineinzugehen. Zeig Verständnis, auch wenn du das Gefühl hast, du bist missverstanden. Und ermutige den anderen, alles auf den Tisch, frag am Schluss nochmal, hast du jetzt alles gesagt? Was wichtig ist, weil sonst kommt man nicht weiter. Das ist wirklich alles muss gesagt sein. Und da gibt es eine riesen Falle. Und die höre ich immer wieder, ich habe vor einer Woche das letzte Mal gehört. Wenn wir sagen, falls ich dich verletzt habe, tut es mir leid. Das ist ein Killer. Hey, wir brauchen so viel, aber es ist ein Killer. Weil, eigentlich sagen wir damit, wenn du nicht so mein Mösli wärst, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Ich habe nichts falsch gemacht. Eigentlich tut man einem anderen die Schuld in die Schuhe schieben, mit dem Satz. Sag das nie. Sag nie zu jemandem, wenn ich dich verletzt habe, tut es mir leid. Das ist kein Schuldeingeständnis. Das ist eine Verschiebung von der Schuld zum anderen. Schuldeinsicht hat dann drei Aspekte. Ich bin immer noch am ersten Punkt, wo ich alles benenne, was ich vielleicht falsch gemacht habe und auch Kritik anlasse, die der andere mir hat. Und wenn es Schuldeinsicht da ist, hat das drei Aspekte. Das Bekenntnis von Gott. Das ist Gott anlegen, als Kreuz legen, wo ich schuldig geworden bin. Und dann das Eingeständnis gegenüber der geschädigten Partei mit der Bitte um Vergebung. Und das Vorlegen von einem konkreten Plan, wie das in der Zukunft anders laufen soll. Das ist schon ganz wichtig, dass man sagt, hey, ich möchte mich bemühen, in Zukunft, dass man nicht mehr in die Situation hineinkommt, mich so und so zu verhalten. Und wenn ich es tatsächlich bereue, was ich gemacht habe, wenn ich es tatsächlich bereue, die Bedingung, dann, wenn ich es tatsächlich bereue, dann darf ich die Aspekte auch benennen, wo ich Fehlverhalten, wo der andere mir in der Kritik gesagt hat, nicht anerkennen kann. Und kann zum Beispiel, hey, bitte lass mich erklären, warum ich so gehandelt habe. Und ich merke, hey, da haben wir es so falsch verstanden. Aber nicht schnell, nicht schnell. Aber manchmal gibt es wirklich Sachen, wo man sich einfach so etwas anders gemeint hat und dann ist es auch richtig, wenn man es klärt und nicht einfach so wie ein Opferlamm alles auf sich nimmt und sagt, ja, ich bin der Böse und ja. Nein, aber diese Sache, die sie ist, in die Augen schauen und wenn auch nicht ist, auch zu benennen. Das ist der erste Schritt. Ganz ein wichtiger Schritt. Die 5%, die ich schuld bin, für die mal anzustehen. Und dann der zweite Schritt ist ansprechen, inwiefern der andere mich verletzt hat. Oft bewegt das Vorgehen der andere zu einem Schuldeingeständnis, ohne dass man darum bitten oder es rauskitzeln muss. Das ist der beste Weg zur Versöhnung. Wenn der andere selber merkt, hey, ich bin auch schuldig geworden. Und ich möchte es auch von dir bekennen und ausdrücken, wo, dass ich schuldig geworden bin. Konkret ausdrücken, benennen, wo bin ich schuldig geworden. Nicht konkret und nicht wahrgeben. Aber wenn es nicht kommt, dann geht es auch darum, um auf eine respektvolle, klare Weise anzusprechen. Du hast Folgendes tun. Das hat für mich Folgendes bedeutet. Ich denke, dass du in Zukunft Folgendes anders machen könntest. Das gehört dazu, den anderen konfrontieren, das Problem benennen, aber nicht die Person zu verurteilen. Wenn eine Schuld in sich da ist, dann darf ich von ganzem Herzen vergeben und sagen, ja, ich möchte nicht mehr daran denken. Ich vergibe. Auf jeden Fall. Aber was ist, wenn nach mehreren Anläufen keine Schuldeinsicht und keine Versöhnung möglich ist? Was ist denn los, wenn es einfach nicht möglich ist? Ich glaube, dann gilt einfach einmal Römer 12, Vers 8, wo es heißt: Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. In dem nächsten Vers wird uns aufzeigen, wie wir grossmütig, freundlich, offen und herzlich können zu Menschen sein, die uns Versöhnung vielleicht verweigern. Das ist noch nicht Ende der Fangenstange. Aber, und es kommt nochmal ein dickes Aber, wenn der andere auch ein Nachfolger von Jesus ist und in der gleichen Gemeinde ist, dann ist da noch nicht Schluss. Matthäus 18, das ist noch nicht Schluss. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Weil eine Unversöhnlichkeit zwischen zwei Personen in einer Kirche betrifft immer die ganze Gemeinschaft. Und dann sagt uns der Bibeltext, wir sollen zwei oder drei christliche Freunde dazu nehmen. Am besten der, die von beiden auch respektiert werden. Und dann sollen wir nochmal einen Versuch zu unternehmen, dass die Versöhnung gelingen kann. Dass auch eine Einsicht kann da sein. Und wenn es nicht gelingt, dann sollen wir die Verantwortlichen von der Kirche rufen. Und zwar nicht, um die Person zu demütigen, zu beschämen oder zu bestrafen, sondern um nochmal einen Versuch zu machen, zu appellieren und zu überzeugen, dass Versöhnung soll stattfinden. Falls das Gespräch mit den Verantwortlichen von der Kirche, wenn die zum gleichen Urteil kommen, auch nicht zur Versöhnung führt, so sagt der Luthertext, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Ein Mensch, der unversöhnlich ist, kann nicht in der Kirche bleiben, wie wenn nichts gewesen wäre. Wenn wir den Text ernst nehmen, dann merken wir, dass in einer Kirche gar nie Unversöhnlichkeiten dürfte geben. Es gibt gar nicht. Weil man geht an, man versöhnt sich, oder wenn es keine Versöhnung möglich ist, dann darf so eine Person nicht in der Kirche bleiben. Das heisst, wir haben alle versöhnte Beziehungen. Das ist so ein hoher Wert. Bei Jesus, an der Liebe untereinander, wird die Welt erkennen. Dass wir uns das gar nicht leisten können. Dass wir unversöhnte Beziehungen haben, weil wir unsere Wirkung auch nach außen extrem nach oben schrauben. Eine von unseren Hauptaufgaben in der Kirche ist, Beziehungen instand halten. Beziehungen instand halten. Und wenn wir den Monat von der Vergebung haben bei uns, wo auch niedergetan ist, dass es auch drei ist bei uns mal da genau im Alltag, dann möchte ich uns alle bitten, dass wir Sachen, wo Unversöhnlichkeiten sind in unserer Kirche, dass wir die angehen. Und ich lade euch ein, wir als Gemeindeleitung haben letztes Montag, wo wir Gemeindeleitungssitzung hatten, darüber diskutiert. Was können wir dazu beitragen? Wo stehen wir auch in der Verantwortung als Gemeindeleitung? Und ich möchte ganz herzlich einladen, wenn du verletzt worden bist von dieser Kirche, sei es von uns, als Gemeindeleitung, von uns als Pastoren, sei es auch früher schon mal gewesen, und du drehst das noch mit mir um, komm bitte auf uns zu. Wir möchten die Sache klären. Wir möchten Versöhnung leben. Lassen wir es nicht stehen. Und ich sage dir etwas, ein Gemeindewechsel ist keine Option. Weil, wenn du aus einer unversöhnten Beziehung in eine neue Gemeinde gehst, dann bist du von allem Anfang an ein Bremsklotz in der neuen Gemeinde. Und mir ist neu bewusst worden, Cedric, Haben jetzt 5 Wochen nicht mehr gesehen. Ist nicht mehr da, he? Ich glaube, wir müssen viel mehr, wenn Leute aus anderen Gemeinden kommen, nachfragen. Kommen die Leute aus unversöhnten Beziehungen, weil wir können es uns nicht leisten. Wir können schon funktionieren und können im Bistro miteinander Pizza essen, ist kein Problem. Aber wir können es uns nicht leisten, dass wir unversöhnte Beziehungen haben in der Gemeinde. Gemeinde ist etwas Heiliges. Gemeinde ist rausgerufen von Jesus. Gemeinde ist etwas Heiliges. Er baut seine Gemeinde. Ekklesia heisst herausgerufen, ausgesondert. Das ist nicht einfach so ein sozialer Verein wie irgendein Club. Wir sind Kirche. Wir sind eine heilige Gemeinschaft da. Und es mag es nicht leiden, dass wir Unversöhnlichkeiten haben. Und ich möchte einfach zu dem Matthäus 18 Text noch etwas sagen, weil der wird oft zum Thema Gemeindezucht gebraucht. Einfach, dass man noch ganz genau versteht, um was in dem Matthäus 18 geht. Es geht da nicht um moralisches Versagen von einzelnen Personen. Es geht um unversöhnte Beziehungen. Das Schlimmste, was in einer Gemeinde passieren kann, ist nicht, dass jemand unmoralisch lebt und Dreck am Stecken hat. Das Schlimmste ist, wenn wir unversöhnte Beziehungen haben. Und dann müssen wir den Weg gehen. Dann sind wir herausgefordert, den Weg zu gehen. Und wir haben uns entschieden, als Seht, wir wollen den Weg gehen. Und lade dich ganz herzlich ein, mitzukommen. Es führt das so in eine Freiheit. Und wenn du merkst, zum Beispiel, ich merke, oder immer wieder höre ich das natürlich auch, dass es so ein bisschen Gift gestreut wird über Kille. So in Gruppen, wo man zusammen ist, irgendwie negativ redet über Kille, über Theologie, über Pastor und so weiter. Das sind Anzeichen dafür, dass irgendwo etwas unversöhnt ist. Und ich lade euch ein, dass wir das miteinander anschauen können. Ich komme zum Schluss von meiner Predigt-Trilogie. Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzen Geschichte von der Vergebung ist die Vergebung, die Gott uns anbietet. Das ist Dreh- und Angelpunkt. Du könntest mir so fest, dass man davon in so Tiefe aus dem Herz könnte verstehen, weil Jesus für uns die Gnade, dass wir hundertprozentig von dieser Gnade abhängig sind und dass jeden anderen, wo wir zusammen sind, dass wir immer Mitsünder sind. Beide. Alle Parteien hundertprozentig auf die Gnade angewiesen. Die Ressource ist unfassbar gross aus dieser Vergebung von Gott. Es führt in eine geistliche Armut, in eine Demut rein, wo wir uns identifizieren mit dem Sünder. Wir sind gleich, wie ich es jetzt gesagt habe. Und es führt in ein geistliches Reichtum rein. In einen inneren Reichtum, in eine Identität in Christus, wo wir dazu stehen können, so ein Reichtum ist, wo nicht angetastet werden kann. Wo uns nicht gerade den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn wir einstehen müssen, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist Schuld. Darauf, auf dieser Vergebung von Jesus zu uns, da lassen sich versöhnte Beziehungen aufbauen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach erneut auf das Kreuz schauen. Und dürfen sehen, wie du gelitten hast, wie du gezahlt hast für uns. Du hast gezahlt, du hast den Preis gezahlt. Über 3 Milliarden hast du gezahlt, umgerechnet. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für die Wahrheit. Dass wir nichts aus uns selber rausgebracht haben, sondern dass du uns alles geschenkt hast. Und dass das unsere Ausgangslage ist, auch vor dem Nächsten. Schenk du, dass die Zeit, auch die nächste Woche von dieser Pray 24, dass darf eine Kläranlage sein, unserer Kille, so eine Kläranlage werden, wo frisches Trinkwasser hinten rauskommt. Amen.